Es war zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben einfach nicht der passende Mann da. Dann war so, okay, jetzt ist der Kinderwunsch doch da. Und ja, und dann war so die Entscheidung, ja, dann mache ich das halt alleine. Einmal gedacht, okay, wenn ich schon die Möglichkeit habe, so diesen trotz allem Luxus, dass ich halt nicht mit dem vorhandenen Partner unter Anführungszeichen nehmen muss, was ich denn da bekommen habe, dann kann ich mir auch tatsächlich Dinge aussuchen. Kinderwunsch ist egoistisch. Egal, ob du Single bist oder ein Pärchen. Der große Vorteil ist, ich entscheide alleine. Der Fluch ist, ich entscheide alleine.
Matthias, du hast ja einen Sohn und du hast eine Frau. Hast du dir vielleicht schon einmal gedacht, dass es einfacher gewesen wäre, eine Entscheidung allein zu treffen? Also eine Entscheidung, die euren Sohn betrifft? Bitte ganz ehrlich sein, auch wenn deine Frau jetzt zuhört.
Nein, weil die entscheide ich nicht allein, die entscheidet meine Frau. Nein, aber ganz ernsthaft, ich kenne natürlich dieses Papa-Mama-Spiel. Also die Mama hat es verboten, dann gehe ich zum Papa und Eltern gegeneinander auszuspielen. Das macht es nicht immer einfach, dass man dann wirklich an einem Strang zieht, auch wenn wir versuchen. Aber du willst darauf hinaus, ob ich gerne alleinerziehend wäre. Never ever. Überhaupt nicht. Nein.
Das ist eine interessante Antwort. Ich habe nämlich jemanden getroffen, und zwar Jasmin, die möglichen Diskussionen auf jeden Fall entgehen wollte und unter anderem deswegen ganz bewusst als Single ein Kind bekommen hat. Mein Name ist Petra Tempfer und ihr hört den WZ-Podcast Weitergedacht, für den wir wieder eine ganz persönliche Lebensgeschichte für euch haben. Und Jasmins Wendepunkt, als sie diese Entscheidung zur Single Mother getroffen hat.
Und ich bin Matthias Ziegler und ich habe ganz viele Fragen dazu. Wie Jasmin zu dieser Entscheidung gekommen ist, dass sie ohne Mann ein Kind bekommen will. Vor allem, wie funktioniert das, als Single schwanger zu werden? Mit Samenspende ist mir schon klar, aber geht das in Österreich überhaupt als alleinstehende Frau?
Eben nicht, genau. In Österreich geht das nicht als alleinstehende Frau. Jasmin ist deshalb auch dafür ins Ausland gegangen. Und letztendlich hat sie sogar nicht nur eine Samenspende bekommen, sondern auch eine Eizellenspende. Aber dazu kommen wir gleich, das wird sie euch gleich selbst erzählen. Davor ganz kurz noch zu ihrer Person. Jasmin ist 43 Jahre alt, hat Wirtschaft studiert und lebt und arbeitet in Oberösterreich. Sie hat eine Tochter, die heute 15 Monate alt ist. Und als ich mit Jasmin gesprochen habe, waren sie gerade auf Urlaub. Deshalb haben wir per Zoom miteinander gesprochen. Aber hören wir am besten gleich einmal hinein in unser Gespräch. Jasmin, warum hast du dich entschieden, ein Kind als Single zu bekommen?
Gibt gar keine so einfache Antwort darauf. Also entschieden aus der Notwendigkeit heraus einerseits. Es war zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben einfach nicht der passende Mann da. Und ich hatte quasi immer die richtigen Männer zur falschen Zeit. Und habe dann schon relativ lange vorher mal überlegt, auch im Gespräch mit meiner verstorbenen Mutter, naja, dann musst du es halt alleine machen. Künstliche Befruchtung, das kann ja nicht so schwer sein. Spoiler Alert, war es dann doch. Aber ja, das war am Anfang so dieses, ja okay, bin jetzt 39. Wenn der Mann nicht wie Richard Gere bei Pretty Woman bei uns die Einfahrt rauffährt, beziehungsweise mit dem weißen Ross raufgaloppiert und brüllt Jasmin, ich will ein Kind mit dir, dann lerne ich ihn gerade nicht kennen, weil ich habe weder Zeit noch Lust. Und es war Corona zu dem Zeitpunkt, das kommt auch noch dazu, also 2020, 2021. Dann war so, okay, jetzt ist der Kinderwunsch doch da und die biologische Uhr hat vom Wecker umgestellt auf den Big Bang und bimmelt sehr, sehr laut. Ja, und dann war so die Entscheidung, ja, dann mache ich das halt alleine.
Und es war dann doch komplizierter als gedacht, hast du gesagt. Inwiefern?
Also am Anfang dachte ich, ja, du bist in einer Klinik, lässt dich beraten, dann machst du es und dann gehst du wieder heim, bist schwanger. Ich war ja auch vorher immer wieder beim Frauenarzt. Das ist leider das Problem der Frauenärzte. Die sind so ein bisschen wie die Mechaniker, die die Motorhaube aufmachen und sagen, ja okay, Motor ist da, Lichtmaschine ist da, wird schon gehen. Nein. Und dann bin ich in die erste Klinik. Jetzt habe ich mal in Österreich einen Termin gemacht zum Beratungsgespräch, bin dort reingaloppiert, war digital. Und die hat dann so gesagt, naja, sie sind ja alleine heute in diesem Call. Und ich bin, ja, aber ist ihr Mann. Ich habe keinen Mann. Ah, ihre Partnerin, Entschuldigung, ich habe auch keine Partnerin. Ja, wie? Ja, ich bin Single. Ja, dann muss ich das Gespräch jetzt hier abbrechen. weil sie kann mich weder beraten, noch kann sie mich behandeln, sowieso nicht. Okay. Also okay, da musst du vielleicht doch 5 Minuten länger googeln, als du es getan hast. Und das wird schon gehen. Dann eben festgestellt, nein, zumindest habe ich dann schon gewusst, ich muss ins Ausland gehen. Und für mich war es damals, weil ich ja eben in Oberösterreich bin, mir gedacht, okay, schauen wir mal im benachbarten Ausland. Und war zuerst in Deutschland. Also Deutschland hat das inzwischen gefühlt fast flächendeckend eingeführt, dass auch Singlemütter behandelt werden können. Die ersten 2 Bundesländer waren Berlin und Bayern.
Also die würden eine Samenspende auch bei Singlemüttern durchführen.
Genau. Und dann halt nach deutschem Recht sind es offene Spender. Das heißt, das Kind hat oder hätte mit dem 16. Lebensjahr das Recht, die letztbekannten Kontaktdaten dieses Spenders zu bekommen und den zu kontaktieren. Ob der antwortet, das hat er nicht unterschrieben. Also er lässt diesen Kontaktversuch zu und war dann auch zur Behandlung in Deutschland, in München. Dort hat es aber nicht funktioniert.
Da hattest du schon bei einer Samenbank einen Spender ausgesucht. Wie funktioniert ja. das?
Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Parship of Ecstasy. Also gerade bei den 2 großen Samenbanken, wo ich mir Profile ausgesucht habe, die ESB, die European Sperm Bank oder Cryos, gibt man grob seine Wunschdaten ein, also wie groß soll er ungefähr sein, welche Haarfarbe, welche Ethnizität, wenn einem das wichtig ist, welche Blutgruppe. Und dann kriegt man, ja, wie bei jedem anderen Online-Dating-Portal mehr oder weniger, Vorschläge. Je nachdem, wie genau man gefiltert hat, sind das zwischen 25 bis 150, irgend sowas in der Gegend. Der große Unterschied zum Online-Dating ist, man sieht keine Erwachsenenbilder, sondern man sieht meistens Kinderbilder, also Baby- bzw. Kleinkindbilder des Spenders, weil auch die trotzdem anonym bleiben bis zu einem gewissen Grad, wenn du als Mutter die Daten ja nicht haben darfst, sondern eigentlich nur das Kind.
Welche Kriterien hattest du eingegeben?
Also ich habe eine gewisse Größe eingegeben gehabt. Bei den Grundkriterien war ich gar nicht so streng. Also irgendwie so Haarfarbe war mir egal, Augenfarbe war mir egal. Blutgruppe habe ich, glaube ich, auch gar nichts angegeben gehabt. Und dann war es für mich einfach wichtig, dass ich so ein bisschen meine, unter Anführungszeichen, Mängel ausgleichen kann. Auch wenn mir vollkommen bewusst ist, dass das ist eine genetische Lotterie und das heißt überhaupt nicht, dass dieses Kind, wenn ich jetzt zum Beispiel ausgeschlossen, bin selber Brillenträgerin, ausgeschlossen, dass er Brille trägt. Einmal gedacht, okay, wenn ich schon die Möglichkeit habe, so diesen trotz allem Luxus unter Anführungszeichen, dass ich halt nicht mit dem vorhandenen Partner unter Anführungszeichen nehmen muss, was ich denn da bekommen habe, sondern mir wirklich aussuchen kann, welches genetische Material ich benutze, dann kann ich mir auch tatsächlich Dinge aussuchen. Also ich war relativ streng bei Erbkrankheiten in der Familie, Brille, Allergien, das waren so die Dinge, die für mich ausschlaggebend waren, ob ich den Spender quasi in meine Top 10 und dann später in meine Top 3 Liste gezogen habe.
Wie ist jetzt die rechtliche Situation in Österreich genau, bitte?
In Österreich ist eine Samenspende für alleinstehende Frauen nicht erlaubt. Die künstliche Befruchtung für Singlemütter ist also verboten. Seit 2015 ist aber zumindest auch gleichgeschlechtlichen Paaren möglich, eine Samenspende zu erhalten. Und auch die Eizellenspende ist seitdem erlaubt. 2015 gab es nämlich eine Gesetzesänderung, und zwar war das Fortpflanzungsmedizingesetz, das damals geändert wurde. Und das regelt die künstliche Befruchtung ganz generell, also inklusive die In-vitro-Fertilisation. Die Jasmin sagt immer IVF.
Ist damals noch was anderes auch geändert worden?
Naja, also die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, aber halt alle mit gewissen Einschränkungen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Die Eizellenspenderin zum Beispiel darf nicht älter als 30 Jahre alt sein, die Empfängerin nicht älter als 45. Und bei der Samenspende für gleichgeschlechtliche Paare gibt es auch Einschränkungen. Da ist es so, dass beide österreichische StaatsbürgerInnen sein müssen. Ja, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, die SpenderInnen werden natürlich auf sämtliche Erbkrankheiten getestet, wie zum Beispiel vererbbare Taubheit oder auch irgendwelche Blutkrankheiten. Also wir stellen euch auf jeden Fall den Link zum Gesetz und alle weiteren Details in die Shownotes.
Also Jasmin ist ja nach Deutschland gegangen für die Samenspende. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, die Samenspende in Deutschland hat leider nicht geklappt, aber ich schalte am besten wieder ins Gespräch hinein.
Und es war dann auch ein Prozess von 1,5 Jahren, wo es in Deutschland nicht geklappt hat. Und dann war so die Überlegung, naja, was tust du jetzt weiter? Beendest du hier deinen Kinderwunsch? Oder versuchst du es noch einmal? Da habe ich angefangen zu recherchieren, aber so, okay, ich komme jetzt in ein Alter, sagt einem vorher auch keiner, aber mit ab 40 ist die statistische Wahrscheinlichkeit ein gutes Ei pro Jahr. Und das muss man erwischen, das goldene Ei sozusagen. Und für mich war dann halt die Entscheidung, okay, ich gehe in ein anderes Land nochmal, weil dann auch schon die Frage im Raum stand, naja, wenn es mit den eigenen Eizellen nicht klappt, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann deutlich über 40, naja, was tust du dann? Eizellenspende. Ich habe gesagt, naja, eigentlich möchte ich schon, dass mein Kind quasi mit mir eine Genetik teilt. Dann habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht und mir gedacht, naja, aber hätte ich jetzt einen Partner und hätte der ein Kind, würde er dieses Kind in die Beziehung mitbringen, ich würde es ja auch lieben. Und ich habe beschlossen, nein, also eigentlich macht das überhaupt keinen Unterschied. Und dann war es für mich eine reine Kostenrechnung, nicht nur im Sinne von den Kosten für die nächste IVF-Behandlung und gegebenenfalls eine Eizellenspende, sondern auch die Reisekosten dazu, der Reiseaufwand. Weil die nächsten Länder, die das durchführen, sind eben Dänemark, Zypern, Spanien und Portugal. Tschechien macht es allerdings nicht für Singles, weder IVF noch Eizellenspende.
Aber du warst in Tschechien, oder?
Ich war in Tschechien, ja.
Obwohl du Single bist?
Obwohl ich Single bin. Dass der große Vorteil ist, unter Anführungszeichen, dass es dann immer wieder auch Menschen in einem Leben gibt, die sagen, ist doch mir scheißegal, du brauchst eine Unterschrift. Es ist eine Unterschrift, es ist nicht mehr. Die unterschreibt er das. Und in dem Fall war es, ich fahre mit und unterschreibe das. Also ich bin mir relativ sicher, dass die Klinik damals schon vermutet hat, dass ich Single bin. Aber sie haben nicht nachgefragt. Alle weiteren Behandlungsschritte waren halt mit mir und das war ihnen dann relativ egal. Am Ende des Tages zahle ich es.
Grundsätzlich hättest du das ja auch in Österreich machen können. Oder schauen die da genauer hin?
In Österreich schauen sie genauer hin. Wenn man nicht verheiratet ist, braucht man zumindest einen Partner und damit eine notarielle Beglaubigung, dass man einen Partner hat. Und dieser Partner hat dann auch Rechte am Kind. Und ich hätte auch Menschen in meinem Leben gehabt, die gesagt hätten, ich gehe mit dir zum Notar in Österreich. Aber das wollte ich nicht. Ich dachte, nein, wenn ich es alleine durchziehe, alleine finanziere und dann dieses Kind alleine in die Welt setze und in 10 Jahren kommt dann die Person drauf, wenn man sich vielleicht nicht mehr so gut versteht, dass sie doch Rechte an diesem Kind haben möchten. Oder deren Eltern, weil die jetzt beschließen, sie wollen Großeltern werden, was weiß denn ich. Und auf einmal hat man ein zweites Set Großeltern und einen Partner, den man nie gehabt hat, oder eine Partnerin, die man nie gehabt hat, im Leben seines Kindes und die entscheiden plötzlich mit. Und dementsprechend, das wollte ich dann einfach nicht. Ich weiß, es gibt viele auch Single-Mütter, die in Co-Parenting-Modelle fahren. Für mich war das dann so etwas, na, das bin ich nicht. Ich will mich dann nicht mit jemandem, der mir trotzdem fremd ist, mit dem ich noch nie eine Beziehung gehabt habe, abstimmen müssen, was wir tun. Wie erziehen wir das Kind? Wo geht es in die Schule? Wird es geimpft, ja oder nein? Darf ich mit meinem Kind auf Urlaub ins Ausland fahren? Und dachte, nein, wenn ich schon ohne Partner mache, dann auch mit dem Luxus, diese Dinge eben nicht mit jemandem abstimmen zu müssen.
Bei der Spenderin hast du dann geschaut, dass sie dir ähnlich ist, oder?
In Tschechien ist es ein bisschen anders. In Tschechien sind diese Spender beide anonym. Das heißt, ich durfte da gar nichts wirklich aussuchen. Das hat das Labor gemacht und dem Labor habe ich Bilder von mir geschickt. Das heißt, meine Spenderin hat anscheinend auch Locken, hat auch grüne Augen, ist vom Typ her ein bisschen ähnlich zu mir.
Wie war dann der weitere Verlauf? Bist du dann mit dem eingesetzten Embryo von Tschechien wieder zurück nach Österreich?
Ich mache vielleicht einen großen, groben Überblick, wie so ein IVF-Transfer funktioniert. Dann wird es, glaube ich, klarer. Der Prozess ist, egal ob Eizellenspende oder eigene Spende, ja relativ gleich. Man stimuliert, das spritzt dem Körper Hormone, um möglichst viele Eier in diesem Zyklus zu produzieren. Und falls die Eier sind schon da, man muss sie nur alle gleichzeitig zur Reife bringen. Mit einem normalen Zyklus würde der Körper mit Hormonen ein Ei aus diesem Sammelsurium heranreifen lassen. Mit den Hormonen sagt man, okay, bring alle zur Reife. Und kurz bevor sie reif sind, werden sie entnommen. Große Nadel unter Narkose. Und werden dann im Labor eben mit dem Spendersperma zusammengebracht. Bei der Eizellenspende habe ich diesen gesamten Prozess geoutsourced sozusagen. Und 5 Tage später bin ich nach Tschechien gefahren, bin 10 Minuten auf dem Sessel gelegen und mir wurde über den Katheter der Embryo eingesetzt, bin mir angezogen und wieder heimgefahren. Ich habe ja einen 5 Tage alten, also Blastozyste heißt das, das ist ja noch nicht mal ein Embryo unter Anführungszeichen, das ist eine sehr, sehr große Eizelle, die sich gerade erst teilt, zurückbekommen. Und habe den ganz alleine ausgebrütet und daraus einen kleinen Menschen gebaut.
Und die weiteren Untersuchungen hast du dann bei deinem Gynäkologen oder Gynäkologin in Österreich durchgeführt?
Genau. Das kann man sich dann mit der Klinik ausmachen, je nachdem, wie man möchte, beziehungsweise wie nahe man an der Klinik auch wohnt.
Wie viel hat das Ganze dann insgesamt gekostet?
Oh, ich hätte ein schönes Auto drum gekriegt. Ein gutes Mittelklasse-Modell. Wenn ich alles zusammenrechne. Ich habe es nie ganz genau ausgerechnet, möchte ich auch gar nicht. Am Ende werfe ich es uns vor mit 16. Ich habe Summe X ausgegeben und jetzt lässt du dir die Nase piercen. Und aber ja, also es ist, ich rede es mir manchmal ein bisschen schön. Und nachdem ich sie auf mehrere Jahre aufgeteilt habe, ging es dann irgendwie.
Stopp kurz bitte. Jasmin sagt, sie hätte ein gutes Mittelklasse-Modell darum bekommen. Das heißt, das müssen mehrere 10.000 Euro sein, die sie da ausgegeben hat.
Ja, so viel ungefähr wird sie wohl bezahlt haben. Und dabei war Tschechien aber noch relativ billig, hat die Jasmin gesagt.
Tschechien war eines der günstigeren Länder, vor allem deshalb, weil die Medikamente dort so billig sind. Da geht die Bandbreite so zwischen 3.500 bis 5.000 Euro pro IVF-Zyklus. Und dann kommt es auf die Klinik an, verrechnen die pro entnommenem Ei, also nicht die 3.000 Euro um Himmels Willen, aber quasi noch eine Behandlungspauschale, wenn man in Deutschland das Ganze machen, muss sich die Medikamente selbst besorgen. Und dann kommt natürlich in Deutschland zum Beispiel auch der Spendersperma dazu. Das war jetzt in Tschechien relativ günstig. In Deutschland reden wir auch da nochmal von zwischen 1.000 und 1.500 Euro plus Shipping.
Und in Tschechien?
Da war das Spendersperma richtig billig. Irgendwo zwischen 200 und 400 Euro. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe dann einen Paketpreis gezahlt mit den Behandlungen, mit den ganzen Untersuchungen, mit den Vorbereitungen des Materials etc. Aber ja, das ist ja die Frage, kann man sich das leisten? Finanziell und auch emotional. Also das ist nicht ohne. Und im Gegensatz zu Pärchen in Österreich kriegen wir nichts refundiert und man darf sie auch nicht über den Steuerausgleich refundieren lassen.
Also wer bekommt jetzt was genau gefördert in Österreich bei der Fertilitätsbehandlung?
In Österreich wird die künstliche Befruchtung durch den IVF-Fonds gefördert und zwar übernimmt er bis zu 70% der Kosten, allerdings wiederum nur unter bestimmten Voraussetzungen. Da muss die Frau zum Beispiel unter 40 Jahre alt sein und der Mann unter 50. Beide müssen krankenversichert sein und auch in einer gemeinsamen Partnerschaft leben.
Und genau deswegen hat Jasmin nichts bekommen.
Ganz genau. Das hat die Jasmin angesprochen. Sie hätte in einer Ehe, in einer eingetragenen Partnerschaft oder in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben müssen. Dann hätte sie diese Förderungen bekommen und den Selbstbehalt von 30% hätte sie noch dazu steuerlich absetzen können. In jedem Fall aber endet diese finanzielle Unterstützung nach 4 Behandlungszyklen.
Und der IVF-Fonds ist ein privater Fonds oder ein staatlicher?
Dahinter steckt das Gesundheitsministerium. Also das Ministerium verwaltet den IVF-Fonds. Das Geld selbst kommt unter anderem vom Bund, aber auch von den Krankenversicherungsträgern, auch von privaten Versicherungen und so weiter.
Also ist es bei Jasmin auch darum gegangen, wie oft sie sich so eine Behandlung überhaupt leisten konnte? Wie lange hat es bei ihr dann gedauert?
Moment. Gleich kommt Jasmins Antwort darauf.
Die Eizellenspende und die Samenspende ist erstaunlich schnell gegangen. Und dann ein Schuss, ein Treffer.
Wie war dann die Geburt?
Dankenswerterweise sehr schnell vorbei. Auch da relativ komplikationslos. Da ist kein Unterschied zur Eizellen normalen Schwangerschaft. Spontangeburt, kein Problem, das stimmt, Gott sei Dank. Der einzige große Unterschied, glaube ich, zu normalen Pärchen da draußen ist, dass ich mir kurz überlegen habe müssen, nehme ich jemanden mit in den Kreißsaal und wenn ja, wen? In meinem Fall hat das eine sehr, sehr liebe Freundin von mir gemacht, die ich gefragt habe, recht uncharmant mit, sag einmal, kannst du eigentlich Blut sehen? Und wenn ja, wie viel?
Weil du deine Freundin erwähnt hast, wie hat dein Umfeld grundsätzlich reagiert darauf?
Grundsätzlich gut. Ich muss auch sagen, das sind ja auch meine Freunde aus einem Grund. Und auch aus der Familie, es war eigentlich relativ... Ja, okay, du bist jetzt schwanger, das ist total toll, wir freuen uns. Und wo ist der Vater? Den gibt es nicht. Ich war überhaupt künstliche Befruchtung gehabt. Ach so, ja, cool.
Bist du von Seiten der Gesellschaft mit Vorwürfen konfrontiert, dass du vielleicht egoistisch gehandelt hast oder irgendwas in die Richtung?
Nein, also nicht ins Gesicht. Wenn man sich die Kommentarspalten von Social Media durchliest, dann durchaus. Aber da muss ich einfach sagen, Kinderwunsch ist egoistisch. Egal, ob du Single bist oder ein Pärchen. Kein Kind hat darum gebeten, in diese Welt gesetzt zu werden. Das ist immer ein egoistischer Wunsch, zu sagen, ich möchte meine oder in meinem Fall halt andere Gene weitergeben.
Adoption oder Pflegekind wäre nicht in Frage gekommen für dich?
Adoption ja, aber soweit ich weiß und was ich aus den Gesprächen, ich habe Gespräche geführt zu dem Thema, mitbekommen habe, ist, man gibt der Otto-Normalfamilie, also Männlein und Weiblein oder auch gleichgeschlechtlich, immer den Vorzug. Ähnlich waren die Gespräche zu Pflegekind, war dann so, dass ich das bei einer Arbeitskollegin von mir gesehen habe, die Probleme mit den leiblichen Eltern des Pflegekindes hatte. Und Pflegekind kann einem zu Recht jederzeit weggenommen werden. Und das, so ehrlich bin ich, das hätte emotional nicht ausgehalten.
Ist das so, dass deine Tochter auch durch die Samenspende in Tschechien ab 16 Jahren das Recht hat, den Spender, die Spenderin kennenzulernen?
Nein, weder den Spender noch die Spenderin, das ist beides anonym. Tschechisches Gesetz. Wenn jetzt meine Tochter mit 16 oder 18 beschließen würde, sie würde ihre genetischen Wurzeln gerne kennenlernen, dann könnten wir immer noch schauen, ob man was macht über eine der großen Genetikdatenbanken.
In welchem Alter wirst du deiner Tochter sagen, dass sie über eine Eizellen- und Samenspende gezeugt worden ist?
Im Prinzip mache ich das schon jetzt. Also wenn mich jemand fragt, ich sage das ganz offen, da ist sie auch dabei. Wir haben einen Dokumenteordner für meine Tochter, da sind die vorhandenen Infos über die Spender, die ich habe, einsortiert, quasi vor der Geburtsurkunde, weil es ein bisschen chronologisch sortiert ist. Und ich möchte das von Anfang an direkt erklären.
Welche sind jetzt nach 15 Monaten deiner Erfahrung nach die größten Vorteile, eine Single Mother zu sein?
Ich sage immer, es ist ein privilegierter Fluch. Der große Vorteil ist, ich entscheide alleine. Ich entscheide, wie meine Tochter erzogen wird. Ich entscheide, ob sie zur Tagesmutter geht, ob sie in den Kindergarten geht, was wir essen, wo wir auf Urlaub hinfahren, was wir machen. Der Fluch ist, ich entscheide alleine. Ich entscheide auch dann alleine, wenn meine Tochter krank ist und ich sie 5 Stunden in der Nacht im Kreis getragen habe, weil sie nur so schlafen kann und habe halt dann niemanden, der mich ablöst. Oder das stimmt nicht, ich habe ein soziales Netz, das mich ablöst, aber ich habe jetzt keinen Partner, der mich ablösen kann, Partnerin. Es ist eine finanzielle Frage. Ich bekomme natürlich auch keinen Unterhalt von meinem Kind, weil von welchem Vater? Und sonst überwiegen die Vorteile. Ich kenne es allerdings auch nicht anders. Ich bin da ja sehenden Auges reingegangen.
Könntest du dir vorstellen, noch ein weiteres Kind zu bekommen?
Nein, ich bin auch inzwischen zu alt dafür.
Also Jasmin sieht viele Vorteile darin, dass sie als Single Mother ein Kind bekommen hat, weil sie die Entscheidungen für ihr Kind alleine treffen kann. Wobei sie schon auch gesagt hat, dass es manchmal nicht so ohne ist, dass man ganz alleine dasteht. Und wie schon ganz am Anfang gesagt, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, alleinerziehend zu sein. Also freiwillig vor allem.
Jasmin ist sehenden Auges reingegangen, sagt sie ja. Ganz wichtig in meinen Augen ist aber das soziale Netz, sowohl für dich, Jasmin, als auch für ihre Tochter. Dass es einfach Menschen in ihrem Umfeld gibt, denen sie vertraut und die im Notfall einspringen können. Was ich an dieser Stelle aber auch noch unbedingt ergänzen muss bezüglich Pflegeeltern, wo ja die Jasmin schlechte Erfahrungen gemacht hat, wie sie erzählt. Ich habe dazu mit Marion Zeilinger vom Verein Eltern für Kinder Österreich gesprochen. Die ist dort für den Bereich Pflege und Adoption zuständig, also sie leitet diesen Bereich. Frau Zeilinger hat gesagt, dass Pflegekinder wirklich nur äußerst selten zurück in die Herkunftsfamilien kommen, weil sie ja aus gutem Grund in eine Pflegefamilie gekommen sind, hat sie gemeint.
So wie bei dem Pflegevater, den wir schon im Podcast zu Gast hatten. Diese und alle weiteren Folgen könnt ihr auf WZ.at, wenn ihr auf Hören geht, nachhören oder auch auf Spotify oder überall anders, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns mit einer neuen Folge noch einmal nächste Woche. Ich sage ganz bewusst noch einmal, weil das dann das letzte Mal sein wird.
Und zwar nicht nur das letzte Mal in diesem Jahr, sondern ganz generell, denn ins kommende Jahr müssen wir leider ohne Weitergedacht starten. Noch ist es aber nicht so weit, ganz im Gegenteil. Für die letzte Folge haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht. Es wird sehr lustig werden, so viel schon einmal jetzt vorab. Wir spielen euch nämlich bisher unveröffentlichtes Material von unseren Aufnahmen vor.
Das bisher aus gutem Grund nicht veröffentlicht worden ist, was uns da an Lachanfällen und Versprechern im Podcaststudio passiert ist.
Also ich freue mich jedenfalls schon voll darauf, euch das vorzuspielen.
Bis dahin, ciao.
Ciao.